Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Vor 3 Jahren kam ich nach Fort McMurray. Damals wusste ich nur, dass hier das größte Industrieprojekt der Erde ist, das drittgrößte Ölvorkommen der Welt im Sand liegt und dass alle Ölfirmen vor Ort sind.
Das erzählt die Regisseurin Jasmin Herold gleich zu Beginn ihres Dokumentarfilms Dark Eden. Ein Film, der das herkömmliche Kanada-Bild, blaue Seen, dichte grüne Wälder, Lachse, Bären, Rehe, konterkariert. Denn der vermeintliche Garten Eden hat auch eine dunkle Seite. Dort flügen riesige Maschinen das Erdreich um, Öl schwimmt auf den Seen und Lkw-Karawanen ziehen durch die Lande. Die Schönheit der Natur ist ausgelöscht. Hier in Fort McMurray wird Öl gewonnen, das tief im Sand gelagert ist. All das zeigt Jasmin Herold in Dark Eden, ein Film, mit dem sie gerade durch Deutschland tourt. Gestern Abend hatte sie Premiere in Leipzig. Vorher haben wir mit ihr gesprochen und ich habe sie als erstes gefragt, ob sie sich bewusst dafür entschieden hat, in ihrem Film keine Experten zu Wort kommen zu lassen.
Das war von Anfang an eine sehr bewusste Entscheidung und ich kann Ihnen auch den Grund nennen, warum das die Entscheidung war. Und zwar dachte ich, wenn ich Experten, Aktivisten mit in den Film einbeziehe, dann ist es eine Wand zwischen dem Film, den Protagonisten und den Zuschauern aufzubauen. Dann ist es einfach, auf die Menschen, die dort arbeiten, zu zeigen und zu sagen, ah ja, die machen alle diese schlimmen Sachen dort, sie zerstören die Umwelt und die Experten bestätigen das. Und dann kann man sich ganz entspannt im Kinositz zurücklehnen und sich freuen, dass man selbst dort nicht vor Ort ist und man sich selbst auf die Schulter klopfen kann, dass man nicht involviert ist. Hingegen, was ich gemacht habe, ist, ich habe ganz normale Menschen aus ganz unterschiedlichen sozialen Milieus, aus unterschiedlichen Kulturen über Jahre hinweg gefilmt. Und das sind Menschen, die überall in der Welt anzutreffen sind, die unser Nachbar sein können.
Genau, und die auch sehr unterschiedlich daherkommen. Also es gibt zum Beispiel Robin, der ist derjenige, der sehr für diese Gewinnung des Öles kämpft und auch immer wieder behauptet, die Umwelt, die Luft, die ist super hier. Dann gibt es den nachdenklichen Markus aus Deutschland kommend und so weiter und so fort. Die öffnen sich sehr vor ihrer Kamera. Wie haben Sie das Vertrauen gewonnen?
Also der Prozess, der Filmprozess war ein sehr, sehr langer. Der Ursprungsgedanke ging 2012 los und abgeschlossen wurde dieser Film Ende 2017, Anfang 2018, also Schnitt eingeschlossen. Ich habe insgesamt dort 2 Jahre komplett gelebt, war vorher auf mehreren, mehrmonatigen Recherchereisen dort und ja, ich denke mal, das war wahrscheinlich der Grund, warum mir dann die Menschen nach einer Weile vertraut haben, weil ich vor Ort war und ich wirklich ein sehr starkes Interesse an ihren Lebenssituationen und an ihren Persönlichkeiten gezeigt habe.
Einmal taucht auch eine Prominente im Film auf, Jane Fonda, die kommt, sagt, wie schrecklich sie das alles findet und fliegt dann auch schon wieder weg. Wie haben Sie solche Menschen empfunden, wenn die Prominenten, die ab und zu da mal auftauchen?
Extrem ambivalent. Robbie, unser Isle of Oil Sands Promoter, sagt das ja sogar im Film. Die Promis kommen nach Fort McMurray, fliegen dorthin, kreiden alles an, deuten auf die schreckliche Zerstörung, die natürlich da ist, und fliegen dann wieder weg. Und das ist natürlich einfach. Es ist einfach, die Welt in ein sehr dualistisches Schwarz- und Weiß-Koordinatensystem zu pressen. Aber es ist nicht so einfach. Und das muss man einfach auch verstehen. Es sind sehr viele Menschen an diesem Ort, die nirgendwo anders einen Job bekommen haben, die aber in einem System gefangen sind. Und sie sind sich der Konsequenzen ihres Handelns nicht bewusst, beziehungsweise negieren sie es auch gerne, schauen weg oder ja, haben sich mit der Sache einfach so arrangiert, weil am Ende des Monats der Gehaltscheck doch einiges wieder dann gut macht.
Sie selber haben da gelebt, haben einen Lebensgefährten, der aus der Gegend kommt, der hat zu der Zeit, als Sie da gelebt haben, das Theater betreut, wenn ich das richtig verstanden habe, in dem Film und war genauso abhängig wie die anderen von den Ölfirmen, oder?
Richtig. Die ganze Stadt ist abhängig von den Ölfirmen. Und Michael, mein Mann, hat ein regelrechtes Doppelleben geführt. Um diesen Film überhaupt machen zu können, musste er dort einen Beruf ausüben, weil der Ort so unglaublich teuer ist, dass es überhaupt nicht möglich gewesen wäre. So lange vor Ort hätten wir gar nicht sein können. Und er hat ein Doppelleben geführt. Also wir haben an dem Film gearbeitet und tagsüber ist er dann in das Büro gegangen und musste dann den Ölfirmen danken, dass sie wieder mal ein Theaterstück oder ein Event gesponsert hatten. Und das war ja eine durchaus herausfordernde Situation, hauptsächlich für ihn natürlich.
Wie war das? Sie sagen gerade, die Leute, die dort arbeiten, den Gehaltscheck kriegen, verschließen sehr häufig auch die Augen vor den Problemen, die es ja durchaus gibt. Sie selber, das klingt so an dem Film, haben die aber auch manchmal ein bisschen verschlossen und gesagt, ich wollte nicht sehen, was eigentlich so offensichtlich war. Wie kann man das ausblenden?
Für uns, wenn wir diesen Film sehen und diese Zerstörung in diesem Film sehen, es ist natürlich total offensichtlich. Es ist total schrecklich. Ich erinnere mich, das allererste Mal, als ich an diesen Ort gekommen war, wusste ich nicht mehr, ob ich überhaupt noch auf dem Planeten Erde mich befinde. Nur es ist leider Gottes tatsächlich eine menschliche Kondition, dass wenn man in den absolut abnormalsten Zuständen ist, nach einer Weile das tatsächlich als Normalität annimmt. Und das war bei sehr vielen Menschen dort so, eben aufgrund des Geldes. Für mich war es interessant, das an mir selbst zu beobachten. Ich musste mich dann immer wieder selbst ins Lot bringen und dann diesen Blick sozusagen neu ausloten beziehungsweise wieder Schritte zurückgehen. Und das war, glaube ich, das Schwierigste. Einerseits diesen unterschiedlichen Menschen auch gerecht zu werden, andererseits aber diese Zerstörung und dieses furchtbare Umweltverbrechen, das dort geschieht, nicht auszublenden. Und das war für mich, glaube ich, die größte Herausforderung.
Sie zeigen diese zerstörte Landschaft in all ihren Facetten. Die Bilder sind wirklich faszinierend. Wie haben Sie gedreht? Sie hatten einen Kameramann vor Ort, oder? Wie haben Sie diese Bilder gekriegt?
Wir hatten den Kameramann nicht vor Ort. Unser Kameramann kam in regelmäßigen Abständen aus Deutschland nach Fort McMurray. Okay. Und dann sind wir losgezogen und haben dann gedreht, genau.
Ganz am Ende des Films drehen Sie, wie Sie fliehen vor einem wahnsinnigen Feuer, das die ganze Stadt ergriffen hat. Spätestens da sollte man denken, jetzt hat aber jeder kapiert, das ist nicht gut, was hier so abläuft. Aber da gibt es immer noch Robbie, ihren Oilsense-Promoter, der dann sagt, ja gut, hier an der Stelle baue ich mein Haus wieder auf. Ist jetzt abgebrannt, aber alles weiter wie bisher. Das muss man auch können, oder?
Ja, das muss man auch können. Also für Robbie ist es, glaube ich, auch der einzige Ort, an dem er sozusagen diese Publicity bekommt, die er gerne hat für sich, die er gerne für sich in Anspruch nimmt. Ich glaube, das ist für ihn zu Hause. So ganz habe ich das nicht verstanden, weil er selbst nicht mal für die Ölfirmen arbeitet. Es sind aber tatsächlich nach diesem Brand 25.000 Menschen nicht zurückgekehrt. Aber trotzdem geht es weiter. Es hat sich nichts geändert. Dieser fast schon biblische, extrem große Waldbrand, das war ja ungeheuerlich, hat nichts bei den Menschen verändert.
Was hat das bei Ihnen verändert, wenn Sie jetzt zurück in Deutschland sind? Gucken Sie jetzt auf jeden SUV-Fahrer mit kritischem Blick oder zucken mal kurz zusammen, wenn Sie von Freunden hören, dass Sie übers Wochenende nach Venedig fliegen?
Ja, tatsächlich, ja. Also der Film hat bei mir tatsächlich, was mein eigenes Leben angeht, sehr, sehr viel verändert. Ich fahre kein Auto mehr, ich fahre nur noch mit der Bahn, mit dem Rad hier in der Stadt. Wir kaufen keine Dinge aus dem Supermarkt. Wir gehen auf den Markt. Wir versuchen, möglichst wenig Müll zu produzieren. Und das hat sehr viel bei mir ausgelöst, ja.
Und die Fridays for Future-Bewegung, die jungen Menschen weltweit, ist das was, womit Sie gerechnet hätten, als Sie den Film gedreht haben? Da hat sich vielleicht nichts verändert, aber das Bewusstsein verändert sich ja vielleicht doch, oder?
Ich hoffe es. Also ich bin ja unglaublich glücklich, dass Fridays for Future unseren Film unterstützt, werden auch bei den verschiedenen Terminen zugegen sein. Und als ich den Film gedreht habe, gab es das natürlich noch gar nicht. Also Fridays for Future war zu dem Zeitpunkt überhaupt noch gar kein Thema. Und als jetzt plötzlich Greta Thunberg als Einzelkämpferin sich für diesen Planeten eingesetzt hat und so viele junge Menschen ihr folgen und einfach das nicht mehr hinnehmen wollen, das macht mich unglaublich glücklich. Und es macht mich glücklich, dass Fridays for Future diesen Film unterstützt. Und für mich persönlich bedeutet das mehr als alle Preise, die wir bekommen haben, weil es ist für mich, wie soll ich das ausdrücken? Ich habe das Gefühl, dass dieser Film nicht umsonst gemacht worden ist.
Ja, weil der kommt jetzt ins Kino und in der Tat muss man natürlich, könnte man jetzt denken, das ist ja auch so ein bisschen Predigen zu den Gläubigen. Also die, die sich ohnehin für sowas interessieren, die gehen dann eben auch ins Kino und gucken sich den Film an und der Rest, der sagt sich, nö, lieber nochmal mit dem Auto im Block.
Das ist absolut richtig. Also wir haben durchaus nach dieser Kinotour, also das möchte ich unbedingt, dass wir Ende dieses Jahres tatsächlich auch eine Tour durch Kleinstädte machen, wo wir zum einen nicht diese Hemmschwelle des Programmkinos haben, weil viele Menschen, die ja eben da nicht abgeholt werden, also nicht preaching to the converted, also den, dass man die da abholen kann. Und wir haben jetzt auch für die Kinotour einen kleinen Ort. Das ist mein kleiner Heimatort in Franken. Da werden wir diesen Film auch zeigen. Und ich finde es sehr erstaunlich, dass dieser kleine Ort in Franken tatsächlich auch sich jetzt mit diesen Dingen beschäftigt. Und wir hoffen, dass wir diese Kinotour durch die kleinen Städte hier in Deutschland machen können, weil mir das durchaus sehr wichtig ist. Und jetzt auch die verschiedenen Reaktionen. Wir hatten ja den Film jetzt auf einigen Festivals laufen und das Publikum war sehr, sehr gemischt. Und die Reaktionen waren großartig. Also die Leute sprechen darüber. Es ist ein unglaublicher großer Redebedarf da, auch von Leuten, die gar nicht in diesen Film wollten, aber mit in diesen Film gezogen worden sind. Und die kamen dann zu mir her und meinten so, Mist, was soll ich denn jetzt machen? Ich arbeite bei BMW und jetzt sehe ich deinen Film. Wie soll ich denn jetzt weiterleben? Und ich meine, das tat mir dann natürlich leid, aber es ist natürlich dann auch großartig.
Frau Herold, abschließend noch mal gefragt, haben Sie noch Kontakt zu den Protagonisten Ihres Films? Wissen Sie, was aus denen geworden sind? Am Ende sieht man ja, die einen ziehen dann doch in die Berge, jemand anderes geht weg, weil er eben doch keine Arbeit mehr da findet. Haben Sie so ein bisschen, halten Sie da noch?
Ja. Ja, ich habe noch Kontakt. Ich habe den Kontakt zu Robbie noch, der jetzt die Idee hat, mit dem Film durch Kanada zu ziehen, was ich sehr interessant finde, weil ich hatte unglaublich große Angst. Natürlich haben alle Protagonisten den Film gesehen, hatte ich unglaublich große Angst, wie Robbie reagieren wird. Aber seltsamerweise war die Reaktion so, da war die eine Szene mit meinen Hunden nicht drin. Wieso ist die nicht drin? Das war das einzig Negative, was er über den Film geäußert hatte. Das fand ich sehr spannend. Zu Markus und Olga habe ich auch noch Kontakt, zu Carrie, dem Großwildjäger, habe ich auch noch Kontakt, zu der Familie, mit dem Mädchen, mit Ariana. Also ich habe mit allen noch Kontakt, bis auf Barnabas.
Noch eine Frage muss ich stellen, das habe ich mich nämlich gefragt. Ist das auch, dass man sich so wenig kümmert um die Umweltzerstörung, die ja tatsächlich auch gesundheitsschädigend ist? Viele Leute haben Krebs in der Gegend, das wird auch thematisiert, aber es sind vor allen Dingen die Ureinwohner, die das Problem betrifft. Ist das auch ein bisschen rassistisch, dass man da so wenig gegen tut?
Absolut. Kanada ist ein absolut rassistisches Land. Absolut. Kanada, wie Sie eingangs ja schon sagten, es ist dieses wunderschöne Broschürenbild von Rehen, Bären, Elchen und Indianern mit Powwow und Multikulti, aber die Realität ist leider ganz, ganz anders. Also es ist eine unglaublich starke Segregation in diesem Land vorhanden zwischen Weißen und indigener Bevölkerung. Und es ist eine absolute Katastrophe. Also das Mädchen Ariana, das ja auch im Film zu sehen ist, diese Community liegt direkt mitten in diesem Geschehen, also mitten in dieser Ölindustrie. Die Kinder werden dort mit den Organen nach außen geboren. Von 21 Amnesty hatte vor Jahren eine Studie Von 21 Geburten sind 19 Fehlgeburten. Amnesty hat versucht, dieser Community zu helfen. Und was passierte? Die Regierung überwacht jetzt Amnesty wie auch alle anderen aktivistischen Organisationen. Es ist eine absolute Katastrophe und ich verstehe es bis zum heutigen Tag noch nicht, wie sich dieses Bild des wunderschönen grünen Kanadas halten kann, worauf das eigentlich fußt. Und es ist leider eine Mär, dass Kanada so schön grün und Multikulti ist.
Sagt Jasmin Herold, Regisseurin des Films Dark Eden, der die dunkle Seite des Paradieses eben zeigt. Und der Film, im Moment befindet sie sich auf einer Kinotour mit dem Film und richtig offiziell ins Kino kommt er dann am 11. April. Frau Herold, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank.